Ungefährliches Halbwissen, the last missing podcast.
Ich weiß, was Sie jetzt denken, und Sie haben recht.
Schenken Sie sich einen ein, schuppidu.
Was haben wir im Kopf und nichts anderes.
Können wir das schaffen?
Wir schaffen das.
Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
Ich freue mich darauf, bei Ihnen Gast sein zu dürfen.
Da lache ich mir doch einen Arsch ab.
Ja, und zum wiederholten Male, hey, hey, Paul.
Hey, Dor, hey, Dor. Ich habe ein Schild gesehen, da stand Snubbelrisk drauf. Das ist ein viereckiges Schild, roter Rand, gelbe Fläche, Snubbelrisk. Ich lasse mal offen, was das bedeutet. Und so fühle ich mich auch. Ich fühle mich snubbelriskig.
Ja, sehr gut. Dann willkommen zum Ferienprogramm.
Hallo, Leute, es sind Ferien, alle machen blau von Flensburg bis nach Oberammergau, denn es sind Ferien und mit viel Tamtam und Information steigt wieder unser Ferienprogramm, unser Ferienprogramm.
Ja, hey, Svenska, und wenn ich das so sagen darf, es ist unsere Abschiedsfolge aus dem Norden, richtig?
Das waren hier die Seehunde, die hier gerade geheult haben.
Sogenannte Heuler.
Ja, große Heuler. Ja, wir wechseln uns nicht ab. Ich passe jetzt auf Deutschland auf, ab morgen, wenn du weg bist.
Ja.
Fahrt ihr denn?
Sehr gut.
Ich habe gehört, da gab es so, ich sag mal, konsularische Probleme.
Ja, es gab ein bisschen konsularische Probleme, und zwar, um das kurz zu schildern, es gab, nicht alle Visa wurden erteilt. Das war in der Tat ein Problem.
Hast du Genscher angerufen?
Ja, genau. Nein, Tatsache ist das wirklich bizarr bei der Erteilung des Visums für meine Gemahlin. Ist man ganz offensichtlich über den Arbeitgeber gestolpert. Es handelt sich, kann ich hier mal verraten, um den Caritas-Verband. Und augenscheinlich vermutete man einen missionarischen Drang. Und deswegen musste eine eidesstattliche Versicherung nachgereicht werden, dass man
nicht missionieren werde?
Man zum Urlaub da ist.
Aha, na gut. Na gut, die meisten Missionare waren ja eigentlich eher nur zum Urlaub da.
Ja. Ja. Und ich will jetzt nicht alte Wunden wieder aufreißen, aber Mutter Teresa ist Albanerin. Ich kann es nicht ändern.
Wie kommst du drauf?
Wir hatten eine Folge, in der...
Ja, das weiß ich wohl. Die ist in Skopje geboren. So.
Und das, die aus wie Osmanen. Ist das so, weil sie als Missionarin in Indien tätig war. Deswegen...
Ach so. Ja, aber erstmal ist sie Osmanin.
Gut. Einigen wir uns darauf.
Gut. Ich möchte dich ermuntern, vielleicht mit dem kompletten Caritas-Verband, dass wir eine Sache mal irgendwie voranbringen, die zu klären ist. Die uneinheitlich ist, das kann ich als Europäer, als guter Europäer nicht ab, dass ich mich umgewöhnen muss, wenn ich eine Landesgrenze überquere. Das ist das eine. Wenn ich aber ein anderes Übernachtungsetablissement betrete, und das ist auch alles anders, da reicht's. Das kann ich nicht. Und zwar mag ich das einmal kurz dahingehend ausführen, dass gerade im Urlaub es ja auffällt, wenn man Brillenträger ist und damit eine Behinderung hat.
Einschränkung, Beeinträchtigung.
Eine Sichtbehinderung, eine Sichteinschränkung. Und dann ohne dieses Hilfsmittel, was einem ja dankenswerterweise zur Verfügung gestellt wird, Brille, den Duschbereich betritt, um dann zu wählen, Wasser an, Wasser aus, Wasser warm, Wasser kalt. Dass es in jedem, bisher jeder Unterkunft anders war. Und zwar immer mit einer Zwei-Hebel-Duschbatterie. Mischbatterie. Zwei Hebel oder zwei Schrauben, zwei Schraubdingern. Ich finde es super, wenn es eine Einhand-Mischbatterie gibt, die ziehe ich zu mir hin, dann kommt Wasser raus und nach links und rechts wird es warm und kalt. Ich möchte dafür einstehen, dass wir uns mal international darauf verständigen, links, wenn wir eine Mischbatterie haben, die zwei Knöpfe hat, einmal zum Anmachen, einmal zum Wärmeverstellen, ist links Wasser an, Wasser aus. Und zwar nach hinten ist die große Duschbrause, nach unten ist die kleine Duschbrause. Wenn wir dann auf den rechten Drehhahn gehen, ist nach hinten warm, nach vorne kalt. Das kann nicht so schwer sein. Ich will auch gar nicht sagen, das muss eine DIN-Norm werden. Ich will sagen, das ist nur N-Resolution, die dazu verabschiedet ist.
Ja.
Kannst du dieses Problem erstmal nachvollziehen?
Nicht so ein, das kann ich dir jetzt schon sagen.
Und die Engländer machen es eh andersrum. Ja.
Und in Australien läuft das Wasser andersrum in den Abfluss.
Ja, genau. Ja, weißt du, ich hänge da immer so wie Henk, der Maulwurf von Alfred Jodokus Quack da vor diesem Dings und versucht das auszufinden.
Warum bin ich so fröhlich?
Hermann van Veen war es, glaube ich, ne, der dieses tolle Lied gemacht hat. Ja, so hänge ich da nämlich immer und ich finde das etwas würdelos. Die Würde des Menschen ist unantastbar und ich finde, das fängt beim Duschen an und hört auch beim Duschen auf. Also, ich rufe auf, alle Brillenträger dieser Welt, vereinigt euch auf die Barrikaden. Das wollte ich nur mal loswerden. Gib auf den Sack.
Ich merke, du hast ein Thema.
Ja, jetzt komme ich nach Hause, dann hänge ich dann nämlich morgen wieder, weil ich es vergessen habe, wie es da ist.
Ja, okay, das verstehe ich. Nur, wenn du zu Hause bist und morgen ist es anders als heute und du kommst übermorgen wieder in die gleiche Dusche und es ist schon wieder anders, dann würde ich sagen, gibt es auch was von Ratiofarm.
Dann hat sich irgendwer tierisch vertan. Na gut, sei es drum.
Hattest du genug Sonne?
Ja, ich hatte nur Sonne. Zwei Tage nicht.
Okay, stell dich drauf ein, hier gibt es Regen. Nee, es ist besser geworden.
Ab jetzt kann es ja wieder Sonne geben in Deutschland.
Ab jetzt gibt es wieder Sonne.
Ja, na gut. Na gut. Schön.
Ich weiß, dass du nicht nur dieses Thema neu hast, sondern auch noch ein anderes Thema.
Ja?
Du bist auf Volvo.
Oh ja. Mm. Entschuldigung, bin wieder da. Ja. Volvo.
Dazu möchte ich dir eine erschreckende Geschichte erzählen.
Bitte.
Jetzt wird es ein True Crime Podcast. Ich weiß nicht, was Husarenstück auf Koreanisch heißt, aber
im Jahr gesprochen.
Ich stelle mir das gerade vor, wie diese Frauen das im Fernsehen verkünden, weißt du? Im Jahr 1974 bestellte Nordkorea 1000 Volvo-Limousinen in Schweden.
Ja. Gut, gute Wahl.
300 Millionen Dollar hat es damals gekostet. 74 dürfte jetzt ein bisschen mehr sein.
Mhm.
Und jetzt kommt der Coup, sie haben es nie bezahlt. Und Schweden erinnert regelmäßig höflich, konsequent, aber erstaunlicherweise ohne das Fehlen von Druckmitteln. Also schwedisches Inkasso hört sich ohnehin nicht so furchteinflößend an, aber die sprechen eben auch kein Koreanisch. Und deswegen, erstens, bleibt diese Rechnung offen, der größte Autodiebstahl aller Zeiten höchstwahrscheinlich. Und zweitens, die Kisten fahren immer noch durch Nordkorea.
Ja, ja, und sie haben keine Abstellmöglichkeit per Fernwarte oder so, wie das ein Tesla hätte. Da kannst du sagen, so, ihr fahrt jetzt alle mal nicht mehr oder alle sind schon gegen die Wand. Wir reden über Nordkorea, nehme ich an, oder?
Ja, Nordkorea. Ja, na klar, in Südkorea kannst du vollstrecken. Und die brauchen auch keine Volvos. Das war ja, der Volvo war ja irgendwie die Staatskarosse der sozialistischen Nomenklatura. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil, keine Ahnung, nicht ganz so kapitalistisch wie Mercedes oder so. Und oder
ja, und die haben auch schöne große Autos gehabt. Ja, Mercedes ist ja im Begriff des dreckigen Westens, ne? Ja, aber ein Volvo ist ja.
Könnte ja auch ein Citroën sein oder so, aber irgendwie auch nicht.
Also wenn ich mal Staatspräsident von irgendeinem Fantasieland werde, hole ich mir auch ein Volvo als Staatskarosse, aber als Kombi und als Cabrio gleichzeitig.
Das
wird sich mit diesem Schaltdach vom C3.
Ja. Im Zentrum von Baku, wenn ich das mal so sagen darf, steht ein riesengroßes Museum, Kunstsammlung, Convention Center, egal. Und im Erdgeschoss befinden sich sämtliche Staatskarossen der Ära Aliyev.
Die ist ja ein bisschen länger, ne?
Ja, weil es ja da ja mehrere gibt.
Zwei, ne?
Also, der Vater ist dann ja gestorben und dann haben die in einer demokratischen Urwahl festgestellt, dass der Sohn Tatsache der am besten geeignete ist.
Blut.
Wenn es so ist. Und Und da stehen sehr, sehr schöne. Vom alten Moskvitsch über dann eben auch Mercedes mit sehr langem Radstand. Ja.
Sehr geil.
Ich wollte dir das nur sagen. Erstens, weil es eine schöne Geschichte ist. Und zweitens, wenn du deine Volvo-Liebe auch im nächsten Urlaub ausleben willst, weißt du ja wohin.
Hey, das weiß ich, ja. Ja, ja.
Ja.
Ja. Ja, also ich muss aber eins noch sagen, mir gehen jetzt auch diese ganzen Elektroautos ein bisschen auf den Sack. Also überall sind Elektroautos hier in Schweden, Dänemark ja auch. Also es ist überall, die sehen auch alle gleich aus. Und hier, ich habe hier aber auch schon diverse neue chinesische Marken kennengelernt, die es in Deutschland noch gar nicht so gibt. Also da sind die hier echt irre nach. Und eben nach Volvo mit Zusatzscheinwerfern. Das ist so die Spannbreite, dazwischen gibt es wenig.
Ich habe das vor 5-6 Jahren oder so, habe ich das zum ersten Mal in Norwegen gesehen, als die Elektroautos bei uns noch echte Exoten waren. Und da fuhren sie die alle rum. Ich habe irgendwo gelesen, in Norwegen sind inzwischen 75% aller Neuzulassungen Elektroautos.
Ja, sollen sie machen. Wenn wir jetzt aber schon über Verbrenner sprechen.
Ja.
Mehr Verbrenner. Ich möchte dir eine kleine Geschichte erzählen, die ich mitbekommen habe. Und zwar geht es um einen Herrn.
Mhm.
Und zwar Lars Olsson Smith. Lars Olsson Smith hat gegen Ende des 19. Jahrhunderts etwas erfunden. Und zwar hat er sich ein Verfahren ausgedacht, dass eine effizientere Trennung des Alkohols von Fuselölen und anderen unerwünschten Inhaltsstoffen liefert.
Mhm.
Fuselöle, man unterstellt Fuselölen, dass sie unter anderem für den Kater zuständig sind. Je mehr Fuselöle drin, desto mehr Kopfschmerzen. Und, wie wir ja alle wissen, macht Methyl blind. Haben wir ja von Werner gelernt.
Ja, ne? Und ein Auge kann man riskieren.
Ja, genau. Das funktioniert ja bei der Whisky-Herstellung ja auch so, dass man das erste schmeißt man weg, dann die Mitte nimmt man und das letzte Drittel dann ist auch wieder Schnitt, glaube ich, wie sie dazu sagen.
Mhm.
Ja, so. Also dieser Herr Smith hat eben dieses Verfahren, also eine fraktionierte Destillation und eine Rektifikation für Alkohol erfunden. Im Prinzip ist das die heutige Form, wie man sagt, mit dieser klassischen Brennblase, dass man irgendwie mehrere Durchgänge hat und man kommt immer zu besserem Alkohol. So. Der heißt gar nicht Smith, der heißt anders, aber er wurde von einem britischen Konsular adoptiert und hieß in der Folge Smith, das tut aber nichts zur Sache. Dieser Herr Smith hat in Stockholm eine Brennerei betrieben und hatte eben diesen sehr guten Alkohol mit wenig Fuselölen, was seine Kundschaft sehr befürwortet hat und sehr gerne bei ihm konsumiert hat. Aber wo das wie so häufig in der Welt, wo Erfolg ist, ist auch Neid. Und alle anderen, die dieses Verfahren nicht hatten, das waren viel mehr, drängten ihn dann aus der Stadt raus. Dann gab es irgendwann auch in Stockholm ein Alkoholverbot oder Alkoholproduktions- und Verkaufsverbot, was ihn dazu veranlasste, seine Produktion auf eine kleine Insel zu verlagern, die sozusagen direkt an der Stadtgrenze liegt, im Scherengarten.
Mhm.
Und zwar wirklich, also direkt dran. Und zwar ist das die Fjeder, mal gucken, ob ich das hier ganz noch drauf kriege, die Fjederholmen. Und wenn du dir das auf der Karte anguckst, du hast hier eine kleine Vorstellung davon, dann hast du Gamlastan, dann hast du den Djurgården, dieses lange Teil, und dann die nächste Insel, die kommt, sind diese Fjederholmen-Inseln. Das sind zwei Stück. Und auf diesen Inseln hat der dann eine Brennerei, außerhalb der Toren, sozusagen der Stadtgrenze von Stockholm errichtet, und eben auch eine Ausschankstelle. Und dann hat er einen Fährbetrieb aufgenommen, um die Kundschaft aus Stockholm dahin zu karren, und eben nach Verabreichung alkoholischer Getränke und Verkauf wieder zurückzufahren. Das ist die Keimzelle welches weltbekannten Wodkas.
Dann darf ich sagen, ich weiß, wie der Schnitt von diesem Zeugs heißt.
Bitte. Dann, ja, ich danke für die Frage, ich möchte eine andere beantworten.
Ja, Scherenschnitt.
Scherenschnitt, ja, genau. Sehr schön. Ja, nein.
Ich kenne finnischen Wodka, aber ich kenne keinen schwedischen Wodka.
Du kennst schwedischen Wodka.
Doch, natürlich. Hier, wie heißt das Zeugs? Die machen doch die ganze Zeit Absolut.
Ja, richtig. Das ist die Keimzelle der Absolut-Wodka.
Ja, cool.
Ja, ja. Und da fuhren wir, wir haben nämlich eine Scherentour gemacht mit so einem kleinen Bötchen und sind da dann eben rausgefahren. Wir sind sehr schnell raus aus Stockholm. Und das ist wirklich die nächste Insel nach Djurgården, auf der er das gemacht hat. Man sieht heute noch ein Ausflugslokal und so weiter. Das fand ich ganz fantastisch. Ich habe eine kleine Beziehung zu Absolut Wodka. Nämlich ich habe mal den Vanille Absolut gemixt mit Maracuja-Saft. Da war ich noch jünger.
Ja.
Und das führt dazu, dass man im Prinzip Solero-Eis zum Trinken hat und erst viel zu spät merkt, dass man sehr, sehr betrunken ist. Das kommt wirklich mit so einem Dampfer mal von hinten. Es, das ist natürlich keine Empfehlung, irgendwie harten Alkohol zu konsumieren. Aber wenn man dann sollte...
Geschmacklich nicht, wenn du mich fragst.
Solero-Eis, herrlich. Ah, Solero-Eis mit 40%, lecker. Ja.
Ich glaube, ich habe nie Absolut Wodka getrunken, wenn ich Wodka 5 in meinem Leben, also auch als Mix... Ist irgendwie nie mein Getränk. Ich kenne Absolut nur, weil die irgendwie im Marketing immer diese merkwürdigen Sondereditionen mit den Flaschen hatten. Daher kenne ich Absolut Wodka.
Ja, genau. Das war das. Aber die jetzige Firma hat mit der von Herrn Smith nichts mehr zu tun. Also die wurden x-fach verkauft. Irgendwann hat der Staat auch das Branntweinmonopol übernommen, hat es ihm dann teuer abgekauft und so weiter. Also er galt zu Lebzeiten auch als König der Spirituosen. Brennwinskungen, ja, so nannte man ihn. Er ist sicherlich nicht arm gestorben. Aber ich fand es einfach toll zu sagen, pass mal auf, ich könnte mal, wenn ihr das in Stockholm verbietet, da hinten ist ja eine Insel, mache ich es da. Und einen Fährbetrieb einzurichten, kann nicht so schwer sein.
Also ich finde, das auch vielleicht als kleines Zwischenfazit zu dem Familienurlaub. Du weißt, wie man Familienurlaub macht. Vom König der Zündhölzer zum König des Wodkas.
Vom König des Elektroboots, was ich heute hier in Malmö gefahren bin.
Ja.
Mit Kapitänsmütze auf, du.
Das habe ich gesehen, das war sehr schick. Das war sehr schick.
Ja. So, gut. Das war meine eine Geschichte zu Stockholm und großen Persönlichkeiten. Ich möchte noch eine kleine andere, aber die ist eher als Hausaufgabe zum selber nachlesen, weil sie ist ernst, für mich nicht vollständig verständlich. Ich kann sie auf jeden Fall nicht gut runtergeben. Wenn man sich in Stockholm aus der Altstadt Richtung Östermalm, also die nördliche Insel davon, bewegt, kommt man am Reichstag vorbei, am Schloss vorbei, am Reichstag vorbei und dann kommt man an diverse Ministerien vorbei und an einem dieser Ministerien steht ein marmornes, steinernes Denkmal, offenbar eine Gedenkstätte. Das ist nämlich eine Bank aus, ich würde sagen, das ist so ein Granit, Marmor, was auch immer, und da drauf steht eine Aktentasche, auch aus Stein oder aus Metall, das weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau.
Olaf Scholz.
Oh Gott, oh Gott. Ja. Man sieht ihn gar nicht. Ja. Das gibt es ja nicht nur da.
Das ist die Kanzlerschaft, ja.
Ja, das ist so. Ja, die Aktentasche. Ja, aber so steht es da und es hat mich, ich wusste nicht, was das ist und ich habe mich dem genähert und es ist ein Denkmal oder ein Mahnmal für Raoul Wallenberg.
Wallenberg, ja.
Ja, den kennst du.
Ja.
Der ist ja im Prinzip, sag ich mal, der schwedische Schindler vielleicht. Also ja, jemand, gut. Der...
Ja, ein Volksvertreter, der vor allen Dingen, wenn ich das richtig gesehen sehe, die ungarischen Juden gerettet hat.
Genau, in Budapest. In Budapest steht ein ähnliches Denkmal. Raoul Wallenberg als schwedischer Diplomat in Budapest unterwegs und hat, je nachdem, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, ich habe den Wikipedia-Artikel parallel nicht auf, aber ich glaube so in der Größenordnung 80.000 bis 100.000 ungarischen Juden durch schwedische Pässe, genau, die Ausreise ermöglicht und damit halt eben das Leben gerettet.
Ja, durch so UNO-Pässe. Das, ja. Das ist, glaube ich, wenn ich das, oh, ich kriege das alles nicht zusammen, aber Sven Hedin ist da irgendwie, steckte ja da noch mit drin, der hatte sich das ausgedacht, diese Pässe für Staatenlose.
Schutzpässe sind das.
Oh, das ist jetzt aber echt jetzt wird es wirklich gefährliches Halbwissen, das ist nicht mehr ungefährlich. Aber ja, Raoul Weinstein, großer Mann, auf jeden Fall, vom Roten Kreuz.
Absolut. Ich möchte das, ich möchte erstmal den Wikipedia-Artikel eben allen zur Lektüre anbieten, die sich dafür weiter interessieren. Wirklich das muss man lesen, das kann ich jetzt hier auch nicht vortragen, will ich auch nicht vortanzen. Es gibt nur einen Satz in dem Wikipedia-Artikel, die ich mal kurz vorlesen möchte. 6 Jahre nach dem Tod ihres ersten Ehemannes heiratete seine Mutter erneut. Frederik von Dardel wurde Wallenbergs Stiefvater. Aus dieser Ehe ging seine Halbschwester Nina hervor, die den Juristen Gunnar Lagergren heiratete und deren Tochter später Kofi Annan heiratete. Also, Wahnsinn. Bitte.
So.
Nein. So.
Also, das ist ja fast wie George Clooney.
Ja, da sind wir schon wieder bei Nespresso. So, was ich aber bei Wallenberg nicht verstehe, Wallenberg, ist sein Ende.
Ich sag immer Wallenstein, ein anderer Schwede.
Ja.
Hat nicht viele Menschen gerettet.
Nee, gar nicht.
Das Gegenkonzept.
Hatten wir den nicht kürzlich mit Tilly zusammen?
Ja. Ja.
Übrigens, hier gegenüber gucke ich gerade auf die Fassade eines hohen Gebäudes und da ist die Kanzlei Baker Tilly drin. Aber das ist nur am Rande.
Was ist das? Welche Kanzlei?
Baker Tilly.
Ah,
ja. Jetzt gerade über Wallenstein. So. Bei Wallenberg ist es so, dass er nach Kriegsende von den Russen inhaftiert wurde.
Mhm.
Und ab dann im Prinzip weiß man es nicht mehr.
Mhm.
Gibt es diverse Berichte, auch das bitte auf dem Wikipedia-Artikel selber nachlesen, wo man sagt, der hat noch bis in die 80er Jahre gelebt. Manche sagen, wir haben ihn Ende der 40er Jahre ist er bei Verhören umgekommen. Ich glaube, offizielles Todeszeitpunkt ist festgelegt auf Juli 52, weil nach 5 Jahren, wenn man nicht mehr weiß, wo, konnte man den Tod dann eben feststellen. Oder kann man sagen, der ist jetzt tot, so verwaltungsaktmäßig. Man weiß nicht ganz genau, was mit dem passiert ist und wo er gelandet ist. Nicht ganz, muss ich ehrlicherweise sagen, verstanden habe ich, warum die Russen den so gehasst haben. Angeblich war es wohl eben, weil es irgendwelche Verbindungen gab, die einen automatisch der Spionage verdächtigt haben. Und das reichte in diesen Zeiten.
Genau. Also, Er war so gesehen hinter dem Eisernen Vorhang.
Genau, also der rettet erst 80.000 Leuten den Arsch und dann...
Schweden am Ende des Zweiten Weltkriegs, das ist für uns ja komplett... spielt bei uns ja keine Rolle. Aber wenn du dir auch anguckst, auf der anderen Seite jetzt die Rolle Schwedens beispielsweise mit den letzten Resten der Wehrmacht und der Waffen-SS, die dann in der sogenannten Kurlandschlacht auch noch nach dem 8. Mai 45 gekämpft haben und die dann nach Schweden gegangen sind. Oh, das sind alles Geschichten, die so nicht so richtig mit unserem freundlichen, friedlichen Skandinavien-Bild zusammenpassen.
Aber vielleicht können wir ja den Raoul Wallenberg Artikel in den Wikipedia-Eintrag in die Shownotes tun. Weil das ist wirklich etwas, diesen Menschen sollte man kennen, finde ich. Ich kannte ihn bisher nicht in der Breite. Der Name sagte mir irgendwas, deswegen habe ich dann auf Wikipedia aufgemacht, als ich dieses Mahnmal sah. Den kann man sich gut angucken. Sich zu fragen, in was für einer schönen Zeit wir eigentlich gerade leben.
Ich hab eine Biografie von ihm gelesen, die mich sehr, sehr berührt hat und bewegt hat. Da war ich aber irgendwie im zarten Alter von 14 oder so. Da ist ein bisschen was weggerutscht.
Ja. Und meine Trilogie vollzumachen mit Schweden.
Mhm.
Wir sind ja im Sprint.
Ja, Schwede.
Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Sie hat Artikel geschrieben, auch ein bisschen journalistisch tätig gewesen, hat dann auch Kinderbücher angefangen zu schreiben. Vielleicht ist sie dem über den Weg gelaufen. Wir reden über Astrid Lindgren.
Ich war gerade bei Greta Thunberg.
Ja, genau. Ja. Skullskrieg, Skullstrike, wie war das? Vor Klimatet. Ja. Wie mal ein Mitreisender bis zum Schluss behauptete, Astrid Lindgren.
Ja.
Wir waren im Astrid Lindgren-Land. Jetzt habe ich es eigentlich selber gesagt. Wir waren im Astrid Lindgren-Land in Vimmerby.
Ja.
Es ist nahe ihres Geburtsortes.
In Småland, ne? Irgendwo? Richtung Süden.
Ja, irgendwo zwei Stunden nördlich von Växjö, also da irgendwie ein bisschen Richtung Kalmar. Mhm. Genau. Ganz, ganz toll. Ich einmal empfehlen, ich hatte wirklich größte Sorge. Ich habe gedacht, oh Gott, das wird jetzt so ein bisschen wie Magic Park Pferden oder so.
Wie die Jane Z sagen würde, Ironie off?
Ja. Nee, wirklich toll.
Echt?
Ja. Weil es gibt kein Fahrgeschäft, gar keins. Es gibt nur Bühnen und Spielplätze. Und auf diesen Bühnen werden dann eben die Stücke, die man so kennt, in kurzen Passagen von 15 bis 25 Minuten dargeboten. In Schwedisch ausschließlich. Was der Sache bei Karlsson vom Dach gar nicht so unbedingt wehtut, weil irgendwie wird immer rumgeschrien. Und also es gibt Madita, es gibt natürlich Karlsson vom Dach, es gibt Michel mehrere Geschichten von Michel. Es gibt die Pippi Langstrumpf-Geschichten, ganz zauberhaft, wirklich auch vom Bühnenbild her ganz toll. Und es gibt dabei die Möglichkeit auch zu übernachten, so ähnlich wie im Disneyland oder so, aber in so schwedischen Hütten. Das ist ganz toll. Also die sind alles nur mit Stockbetten. Das ist für Erwachsene eine Herausforderung. Ich sag mal so,
Stockbetten,
genau, kann man alles machen. Ist ganz toll. Und nun bin ich da durchgelaufen und das ist wirklich ein super aufgeräumter Park. Ne? Also da wird jedes Steinchen wieder auf den Weg gefegt und so. Also die nehmen es auch von den Armen und von den Reichen und von den Toten und den Lebendigen. Also das geht schon ins Geld, aber es ist wirklich eine Reise wert. Ich habe mich gefragt, warum ist das so? Und dann bin ich auf die Astrid Lindgren Company gekommen. Und die Astrid Lindgren Company ist eine weiterhin im Familienbesitz befindliche Firma, die die Rechte aller Astrid Lindgren Werke verwaltet. Das kann man erstmal gut finden, aber dann geht man in diesen Exit through the Gift Shops. Ja, da kriegst du alles. Aber die achten halt ein bisschen drauf, was mit dem Werk passiert und das ist schön. Man hat offenbar das Gefühl, dass hier auch Geld investiert wird, um eben dieses Erbe aufrechtzuerhalten und nicht zu verramschen. Das ist wirklich ganz schön. Dann ist mir aber dann beim Durchlesen des Wikipedia-Eintrags von Astrid Lindgren und auch auf der Seite von der Astrid Lindgren Company aufgefallen, dass sie ganz doll lange in der gleichen Wohnung in Stockholm gewohnt hat. Mhm. Es gibt, das ist glaube ich auch in Östermalm, die Dallagatan. Und da hat sie 60 Jahre drin gewohnt. Also erst mit ihrem Mann, dann mit ihren Kindern, dann sind die Kinder ausgezogen, dann war sie allein und dann ist sie bis zu ihrem Tod im Jahre bisher. Ein kleiner Tipp.
Oh, 2015.
Nee, 2002.
Oh, echt? Okay. Ja. Okay.
2002, ja. 1907 bis 2002 hat sie dort gelebt. Ich glaube, wenn man das jetzt so liest, ist eine Person, die es nicht so oft gibt, deswegen sind die Geschichten auch so berühmt und ich weiß nicht, ob sie gut sind, das mag ich mir nicht anmaßen, das irgendwie zu beurteilen, aber sicherlich auch ein nachlesenswertes Biografiechen. Aber das Astrid Lindgren-Land ist wieder alle Erwartungen eine absolute Empfehlung von mir und kriegt einen Pin.
Verstehe ich. Sehr gut.
Fahren Sie dahin.
Meine kurze Anmerkung dazu, ich habe ja ein ambivalentes Verhältnis zum Werk von Astrid Lindgren, aber ich möchte nur ergänzen, nicht dagegen, sondern ergänzen, dass die Werke von Selma Lagerlöf mindestens so empfehlenswert sind.
Ja, und Henning Mankell, ne?
Im Kinderbuchbereich auf jeden Fall.
Ja. Ja. Das war mein Schweden-Kurztrip mit berühmten Schweden, die man kennen sollte oder genießen sollte, im Fall von Ben Smith. Ja, und jetzt bin ich in der Stadt des großen Zlatan Ibrahimovic, ne?
Absolut.
Was der größte in der Reihe ist.
Palmöl aus Malmö.
Ja, mit Löwen vergleicht man vergleicht Menschen nicht mit Löwen, oder wie hat er das gesagt? Hm.
Ja, ich habe gerade wieder so einen unglaublichen Teil gesehen. Da stehen sie alle so im Halbkreis Del Piero und sonst irgendwie. Und werden dann gefragt, wer der größte Fußballer aller Zeiten ist. Und dann sagen wir Maradona und Pelé. Und Ibrahimovic steht da und guckt schon mal so, dass er sagt, verstehe die Frage nicht. Und sagt dann einfach nur, me, just me.
Ja, das kenne ich von Ronaldo. Aber bei Ronaldo kommt es unsympathisch rüber.
Ja. Und jetzt geht es über Dänemark nach Hause.
Ja. Ist auch gut, jetzt reicht jetzt auch. Hm. Brauchen wir wieder ein bisschen Tagesstruktur hier.
Guten Abend. Freue mich, dass Sie auch heute wieder bei uns sind, bei Genial daneben. Es wird eine lustige Sendung. Ich kann es Ihnen garantieren, denn wir haben heute den Jüngsten unter uns.
Um ins Skandinavischen zu bleiben. Und das ist schon ein wirklich guter Tipp. Was ist das Husumer Protestschwein oder auch das Kaiserschwein?
Das ist in erster Linie lecker.
Mhm. Ich kann es ja auch noch mal sagen, Stichwort Saustall Hofburg. Aber eigentlich ist es das Husumer oder auch dänische Protestschwein.
Sind wir beim Wiener Kongress?
Nein, wir sind nicht beim Wiener Kongress. Aber wir sind nicht weit davon entfernt.
Sind wir in Hamburg an der Universität in der Schweinemensa?
Nein, wir sind in Husum.
In Husum. Ich stand am Beginn meines Studiums mal an der Ecke, an der Kreuzung Schlump in Hamburg und hatte Begleitungen dabei, die alle nicht mehr so ganz, ich sag mal, so sicher 3x4 war nicht mehr drin. Ja. Und dann hielt so ein T3-Fahrer an und sagte, wo geht's denn hier nach Husum? Und dann kam meine Gruppe in einen heftigen Streit, ob Husum jetzt eine Insel sei oder nicht. Und ich stand daneben und sagte, Leute, wisst ihr was, ich glaube, ich gehe nach Hause.
Ja.
Zeit gewonnen, aber keine Erkenntnis. Ich würde sagen, das hat was damit zu tun, dass sich irgendjemand um ein Schwein nicht gekümmert hat, und zwar die Dänen.
Nein, es ist eine Rasse.
Testschwein ist eine Rasse. Dann protestierte man mit diesem Schwein, weil man es so züchtete, dass es besonders viel Fraß gegen einen Erlass, dass es in Husum nur noch zum Kohlanbau kommen sollte.
Fast. Also wirklich super nah dran. Ich löse mal auf.
Ironie off.
Ja. Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts lebten in Nordfriesland Dänen. Die aber, und deswegen sind wir zeitlich nicht so wahnsinnig weit vom Wiener Kongress entfernt, sage ich mal, ungefähr 15, 20 Jahre. Nach dem Deutsch-Dänischen Krieg war Nordfriesland...
Einigungskrieg, bitte.
Einigungskrieg, der erste Einigungskrieg, richtig. Und es war eben unter preußischer und österreichischer Besatzung. Und die in Nordfriesland lebenden Dänen, denen war es verboten, den Dannebrog zu hissen. Also die schwedische Fahne, im Übrigen die älteste Fahne der Welt. Und daraufhin, so die Geschichte, und dieses Schwein gibt es wirklich, züchteten sie ein Schwein, das eigentlich ein rot-buntes Husumer Schwein ist, das eine sehr signifikante Färbung hat. Denn es hat einen großen weißen Streifen, einmal quer über den Vorderlauf und dann über den ganzen Rücken. Und vorne und hinten ist es aber rot. Es ist also ein rot-weißes Schwein und damit ist es das dänische Protestschwein oder das Husumer Protestschwein, weil die Dänen damit gegen das Verbot des Dannebrogs protestierten. Warum ausgerechnet ein Schwein? Gut, es war biologisch möglich, aber ob das so ein guter Protest ist für die eigene Flagge, weiß ich nicht. Und jetzt die kleine Fortführung. Das übernahm dann wiederum als dann Österreich gegründet wurde, Rot-Weiß-Rot, kam es dann dazu, dass man in einer antikaiserlichen Schmähschrift gegen den Saustall Hofburg wetterte und ein Projekt namens Kaiserschwein ins Leben rief, in dem diese Schweine nach Österreich importiert wurden.
Ah. Ja, blöd, dass ich das nicht wusste.
Ja, aber merk es dir, das Husumer und auch dänische Protestschwein, rot-weiß-rot.
Ich kenne noch das Angelita-Zuchtschwein. Sehr lecker. Nee, Angelita, das ist Angelita-irgendwas-Schwein. Und die Bentheimer-Schweine sind auch lecker. Süß.
Natürlich, mit der richtigen Soße.
Sehr schön. Dankeschön, ja. Ja. Na gut, die Husumer. Ist Husum jetzt eine Insel oder nicht? Lassen wir auf.
Nein!
Ich finde ja. Ich habe mich irgendwann auf die Seite Ja geschlagen und gesagt, können wir jetzt bitte nach Hause gehen.
Nein, von Husum aus ist das die Kreisstadt von Nordfriesland. Kannst du auf den Damm und dann fährst du auf eine Insel, nämlich Nordstrand.
Weiß ich wohl. Weiß ich wohl.
Gut. Ja. Dann setze ich noch meinen Pin.
Ja, bitte.
Ich setze meinen Pin und ich möchte damit, wir haben Finnland ausgespart, aber ansonsten Skandinavien voll machen. Und zwar möchte ich dir einen Skulpturenpark oder den großen Skulpturenpark in Oslo ans Herz legen. Warst du dort schon einmal?
In Oslo war ich noch nicht, nein.
Okay, das ist auch ein bisschen fernab von unserer kleinen Idee, dass wir immer Geheimtipps machen, denn das ist nicht so ein richtiger Geheimtipp, aber es ist so großartig, dass ich das wirklich hervorheben möchte. Und zwar ist das eigentlich der Frogner Park in Oslo und ein Teil davon ist ein großer Skulpturenpark, und zwar gestaltet von Gustav Wingeland. Und der heißt eben Wingeland Anslegget, also die Wingeland-Anlage. Und dort befinden sich 212 Stein- und Bronzekulturen, die dieser eine Künstler geschaffen hat. Zum Teil riesengroß, ein Monolith mit 17 Meter, eine Säule, die allein aus 121 Figuren besteht, 36 Figuren in Lebensgröße drumherum. Und sie symbolisieren das Leben vom Embryo bis zum Tod. Und es sind großartige Motive und man kann dort hervorragend spazieren gehen. Und es ist eine großartige Anlage. Meine Lieblingsfigur ist eine Figur, und das kannst du dann vielleicht auch schon sehen, Sinnattacken heißt es, und zwar ist das eine Figur eines zornig mit dem Fuß stampfenden Kindes.
Wüsste ich jetzt nicht, habe ich noch nie gesehen.
Nee, deswegen sage ich ja Oslo.
Sehr schön. Ja. Ja, sehr gut. Ja, ich war in Norwegen, aber
nicht... Noch mal zu geben. Es heißt Oslo.
Oslo. Ich war in Norwegen, aber nicht in Oslo. Das war bei dieser Rallye. Und wir sind irgendwie bei Mo i Rana rübergekommen. Ja. Ja, das war nach meiner Pizza. Das ist von Mora. Ja, Mora dann rüber. Und ich wurde damals... das muss ich vielleicht kurz einmal... Also, das war ein Auto, was etwas untermotorisiert war. Und wenn man mal eine kleine Bergabpassage hatte, dann musste man, und wenn es dann wieder hochging, auch Schwung nehmen. Und kurz hinter Tromsø ist es ein bisschen hügelig. Und es kam zu dieser Situation, dass man ruhig hätte laufen lassen können, was ich auch tat. Und dann sprang so ein kleines hektisches Männchen aus dem Busch mit so einer gelben Weste an, oder so einer Warnkelle, und behauptete dann einfach steif und fest, ich wäre zu schnell gefahren. Und das als Cliffhanger, das machen wir bei der ersten regulären Folge. Wenn wir dran denken, erzähle ich diese kleine kurze Geschichte und warum ich 5 Jahre nicht nach Norwegen fahren wollte.
Warum es dem norwegischen Staat so gut geht und du sehr lange im Bereich Flaschenpfand unterwegs warst.
Nee, weil in Norwegen in Europa nicht verstecken kann. Liebe Grüße.
Verstehe ich.
Ja, aber lass mich noch kurz einen Park doch noch eben nachziehen. Und zwar, also erstmal der Oslo-Park wird viel schöner sein als der, den ich gefunden habe, aber weil er auch schon mal Gast in unserem Podcast war. Wir waren in Vexjö, wenn man das so ausspricht.
Darf ich es probieren? Ich würde Vexjö sagen.
Also das da, mit Ä und Ö. Mit V, X, J, Ä und Ö. Bilden Sie ein Wort. Ja, also das so. Wir saßen dort in einem... am Dom, zwischen Dom und See, und ich guckte also in den Park und den Spielplatz, und Kinder waren da irgendwie am Machen. Und ich guckte mich um und dachte, ich gehe nochmal nur eine Runde rum, weil irgendwie ist der nett. Und irgendwie waren da ganz tolle Blumen und alles war schön und es war toll angelegt und so. Und dann kam ich wieder raus und da stand eine Büste am Eingang des Parks. Und zwar mit dem Kopf von Herrn Linné. Karl von Linné.
Landschaftsgärtner.
Landschaftsgärtner. Biologe im weitesten Sinne, ja, der erste Biologe, der hat sozusagen das Sexualverhalten der Pflanzen erforscht und dann eben mit dieser Nomenklatur, festgelegt, wie man Pflanzen eben beschreibt, die bis heute gilt. Der alte Karl von Linné, der alte Schwede, ist nämlich in einem Dorf um die Ecke geboren.
Okay.
Und ging dort zur Schule. Und dann fand ich es halt toll, dass ich merkte, dass es irgendwas Besonderes ist und danach erst rauszufinden, was es ist. Ja. Aber da kommt kein Pin hin, das ist nur noch eine kleine Ergänzung dazu.
Für Herrn Linné fällt mir der große Garten in Dresden ein.
Ja.
Und was ist das, der Barockgarten an der Elbe in Kolditz? Irgendwie sowas, Sachsen-Anhalt. Bei Bitterfeld.
Leunau.
Ne?
Ja.
So, seht ihr uns nicht in dieser Welt?
Dann sehen wir uns in Bitterfeld. Eigentlich wollte ich noch ein kurzes Stück machen zu den schwedischen Kennzeichen, weil ich weiß, dass du Kennzeichen liebst, aber das machen wir irgendwann anders mal. Was ich aber gesehen habe, war ein Defender 110 ja. mit dem ja. Kennzeichen H, Y, ja. G, G, E. Und dann habe ich gesagt, das muss hier irgendwie Chef sein. Irgendwie muss das Chef von irgendwas sein.
Der hatte ja, aber warum an Defender? Man kann über einen Defender alles sagen, aber hügelig ist er nicht.
Nee, der hügelig ist der, ja. Na ja. Ja, gut. So, haben wir's. Sonst kommen wir ins Plauschen. Ich muss nach Hause, du musst los. Ich wünsche dir eine fantastische Reise, eine gute Einreise, eine Weiterreise. Vergiss die Hosen nicht, die hinter dir hängen.
Nee, alles gut, nehme ich mit. Ja, wenn wir uns das nächste Mal sehen, trennen uns ein paar mehr Kilometer, so die rasante Hoffnung. Und dann reden wir in Sanskrit.
Von mir aus. Das ist auch nicht viel verständlicher als das, was wir hier machen, wenn wir das tun.
Alles klar.
Gute Reise.
Gute Haus. Wir hören Danke. Uns.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Oh, und falls wir uns heute nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.